Während die Kinder rausgehen, können wir schon mal eine kurze Umfrage machen. Ich habe ein paar Leute von euch eben mit Handschlag begrüßt. Kann man kurz melden, wem ich am Anfang die Hand gegeben habe? Boah, ich war gar nicht schlecht heute. Ha? Ganze Menge erwischt. Das war sozusagen die sächsische Begrüßung. Ne, wer letzte Woche da war, da bin ich in meine Predigt eingestiegen mit einem der größten Unterschiede für mich zwischen den Franken und den Sachsen. Auch die Franken schütteln Hände, aber die Sachsen machen das deutlich exzessiver, also zu jeder Gelegenheit und jeder mit jedem, genau. Und ich finde es immer wieder sehr spannend, wie unterschiedlich die Menschen in den verschiedenen Teilen der Welt sind. Wenn ihr morgen merkt, dass euer Abfluss verstopft ist und ihr ruft einen durchschnittlichen fränkischen Handwerker an und fragt den, ob der mal kurz spontan vorbeikommen könnte, um euren Abfluss zu reparieren, dann wird er euch ein bisschen verdattert anschauen und sagen, sicher nicht. Auf keinen Fall, das kannst du vergessen, das schaffen wir jetzt voll nett. Ja, und wird garantiert nicht auftauchen. Ihr merkt, ich arbeite noch an meinem Fränkisch. Wenn ihr dasselbe in Korea einen genauso ausgelasteten asiatischen Handwerker fragt, wird er sich verbeugen, euch anstrahlen, sagen, ja, ja, natürlich, morgen um 7, ja, bin ich da und nicht kommen. Ja? Und damit braucht ihr auch gar nicht zu rechnen. Das ist nicht gelogen von ihm. Aber da ist es undenkbar, so eine Anfrage mit Nein zu beantworten, auch wenn er es meint. Oder die Sache mit der Pünktlichkeit, auch immer wieder schön. Ich bin am Montag nach Nürnberg gefahren mit dem Zug. Der sollte um 8.26 Uhr abfahren. Um 8.28 Uhr war der Zug noch nicht da. Und ihr hättet euch die Kommentare der Leute um mich herum anhören müssen. Die Deutsche Bahn, das kann ja wohl nicht sein. Und schon wieder und immer und überhaupt 2 Minuten. In Spanien reicht den Leuten die Angabe, der Bus fährt gegen 9. Ob er jetzt um 8, um 9 oder um 10 fährt, das sehen wir dann. In Brasilien, da fährt der Bus. Ja, reicht. Ist doch gut, er fährt. Irgendwann. Da guckt man halt ab und zu mal an die Haltestelle. War er schon da? Nee, och, gehen wir wieder nach Hause. Und es regt die Leute überhaupt nicht auf. Stell mal einen durchschnittlichen Deutschen dahin, der dreht durch. Wisst ihr, was der Oberbegriff dieser ganzen Phänomene ist? Das ist Kultur. Unterschiedliche Länder, unterschiedliche Regionen haben unterschiedliche Kulturen. Und das ist erstmal völlig neutral. Nicht eine ist besser als die andere. Das stellt einfach nur fest, dass es da Unterschiede gibt, die am Wesen einer Gruppe begründet sind. Und ich habe mich dann gefragt, wie könnte ich denn das Wort Kultur möglichst einfach erklären? Habe mal ein bisschen Onkel Google gefragt und bei Wikipedia geguckt, habe ich alles nicht verstanden, gibt es eine ganze Menge hochgescheite Erklärungen, aber ich habe mir gedacht, ich muss auch gar nicht nachgucken, denn es steht eigentlich schon da. Das Thema unseres Gottesdienstes ist eigentlich die beste Definition für Kultur. So läuft es bei uns. Kultur ist das, wie es halt bei uns so läuft. Die Beschreibung, wie es in einer Gruppe, einem Verein und auch einer Gemeinde läuft. Jede Gruppe von Menschen hat eine Kultur, wie man sich begrüßt, wie man sich verabschiedet, welche Sprache wichtig ist, welches Verhalten angemessen. Unter Sportlern, unter Läufern ist es vollkommen üblich, sich zu duzen. Während eines Wettkampfes würde niemand auf die Idee kommen, einen anderen Mitläufer, auch wenn du den vorher noch nie gesehen hast, mit sie anzureden. Die würden dich auslachen. Wenn aber derselbe Läufer, den ich gerade im Ziel noch umarmt habe, mit du und allem drum und dran, der Direktor der Schule ist, auf die mein Sohn geht, und ich zu einem Krisengespräch eingeladen bin, dann sollte ich es tunlichst unterlassen, den dann mit du und einem Schulterklopfer anzusprechen. Ja? So läuft das halt beim Sport oder in der Schule. Und natürlich haben auch wir in unserer Gemeinde eine Kultur. Es gibt Dinge, da kann man nur sagen, so läuft das eben bei uns. Das ist normal, das ist gut, solange die Kultur, die wir leben, dem Wert entspricht, für den wir stehen wollen. Mit dieser Predigt heute schließen wir endlich die Predigtreihe über unsere Gemeindeziele ab. Anfang Januar haben wir angefangen, jetzt ist es Mitte April und ich mache mal kurz ein bisschen Werbung. Die nächste Predigtreihe steht schon vor der Tür. Draußen liegen die Flyer. Wir wollen uns auf die Suche nach Gottes Herzschlag machen, ab Ende April geht's los. Ende Werbeblock. Nehmt ihn euch mit. Genau. Aber jetzt geht's ja um die Gemeindeziele. Diakonie, Lehre, Evangelisation, geistliches Leben, Dienst und Leitung haben wir uns schon angeschaut. Und heute beenden wir diese Reihe mit unserem absoluten Kernmerkmal. Mit dem, was unser Wesen, unsere Kultur am besten beschreibt. Oder beschreiben sollte. Es geht um Gemeinschaft. Wir heißen zwar Christusgemeinde, aber wir kommen von unserem Hintergrund her aus der Gemeinschaftsbewegung. Und da steckt schon im Namen. Ja, Gemeinschaft. Das ist ein Kern unserer DNA. Wir sind kein loser Verbund von Interessierten. Wir wollen Gemeinschaft leben, Gemeinschaft stiften und erfahren. Und in unserem Gemeindeziel, da klingt das so. Wir wollen Beziehungen gestalten, die das Leben in der Gemeinschaft und das Miteinander der Generationen fördern. Klingt ganz nett, ne? Aber wenn unsere Kultur nicht passt, dann werden wir auch keine Gemeinschaft hinbekommen, die Menschen anzieht, in der sie gerne leben möchte. Und darum möchte ich mir heute in dieser Predigt anhand des Predigttextes mit euch ansehen, wie sich Gott Gemeinschaft vorstellt, wie er denkt, dass es bei uns laufen sollte. Und dann versuchen, das mit unserer Realität abzugleichen und zu schauen, wo es vielleicht noch Nachholbedarf geben könnte. Dazu lese ich jetzt den Predigttext. Hier kommt Epheser 4, die Verse 1 bis 6 nach der neuen Genfer Übersetzung. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich Dienst, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allem, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Wir steigen direkt ein. Wie stellt sich Gott unsere Gemeinschaft vor? Wie läuft das bei uns? Woche für Woche treffen sich hier in unseren Räumen ungefähr 300 Personen. Je nachdem, welches Wochenprogramm wir haben, ob Kinderkreise sind oder nicht, mal mehr, mal weniger, 300 Leute. Vom Kleinkind über Schulkinder, junge Familien, Senioren und im Gottesdienst kommen sie alle zusammen. 300 Leute, dabei so unterschiedlich, das ist eine ganze Menge. Aber das ist nichts Besonderes. Der DTV Diespeck, das ist der örtliche Sportverein hier, hat 1500 Mitglieder im Moment, ein bisschen mehr sogar. 8 Abteilungen von Fußball über Taekwondo, Tischtennis, Gymnastik. Er bietet in über 30 verschiedenen Gruppen Angebote an und da ist für jede Altersgruppe was dabei. Vom Flohsport bis hin zu Fit im Alter für die Senioren. Ich habe es auf der Homepage von denen nicht rausbekommen, aber ich bin mir sicher, dass dieser Verein, der im selben Ort ist, der dieselbe Infrastruktur nutzt wie wir, der genau dieselben Menschen erreichen möchte, deutlich mehr als 300 Leute pro Woche erreicht. Wir sind also nichts Besonderes. Und Gemeinschaft, das Thema, um das heute geht, das kann der DTV auch. Ich habe es ja schon mal erwähnt, ich spiele jetzt Fußball oder ich tue zumindest so. Meistens habe ich eher so die Rolle des Torpfostens. Aber ich bin da mit dabei und nach dem Training geht man dann noch zusammen was trinken. Da sind man meistens mehr Leute als beim Fußballspielen selber, weil die ganzen Verletzten oder die keine Lust hatten, die kommen zum Bier trinken trotzdem. Und das ist sehr nett. Das ist eine nette Gemeinschaft. Das ist eine gesellige Runde. Die kennen sich, die helfen einander, die machen Ausflüge miteinander. Das können die. Auch da sind wir nichts Besonderes. Und dennoch gibt es hier ein großes Aber. Wenn wir auch nicht die größte Gruppe von Menschen hier im Ort sind, sind wir doch anders. Nicht unbedingt besser, das ist mir wichtig, sondern anders. Denn einen Sportverein und unsere Gemeinde zu vergleichen, das ist, als wenn du Apfel und Banane vergleichst. Das ist beides irgendwie Obst, aber doch grundlegend was Verschiedenes. Denn wesensmäßig sind wir was anderes. Nämlich der Grund für unsere Gemeinschaft unterscheidet sich ganz grundlegend bei jedem anderen Verein. Paulus sagt dazu in Vers 1, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Der tiefste Grund, den es für unsere Gemeinde hier gibt, ist, dass Jesus unser Leben auf den Kopf gestellt hat. Die Menschen, die diese Gemeinde vor 25 Jahren gegründet haben, haben erlebt, dass Gott real ist, dass er lebt, dass er tatsächlich heute noch redet, dass er Interesse an den Menschen hat, am Leben dieser Menschen. Und nicht nur das, die Leute haben erlebt, dass er aus verlorenen Sündern oder, wie Luther das so liebevoll formuliert hat, aus stinkenden Madensäcken neugeborene, heilige Kinder Gottes gemacht hat. Und diese Menschen haben das nicht nur vom Hörensagen gewusst, die haben das am eigenen Leib erfahren. Und weil sie wollten, dass noch mehr Menschen das hören und erleben, haben sie diese Gemeinde gegründet. Nochmal zum Mitschreiben, wichtiger Punkt. Dass es heute diese Gemeinde hier gibt, hat nur den Grund, dass Gott heute noch das Leben der Menschen verändert, indem er Menschen zum Glauben ruft, wie der Text hier sagt. Und dann ist was in der Gemeinde hier total Spannendes passiert. Denn diese Gemeinde ist nicht zum Hotel für Heilige geworden. Und das würde naheliegen. Wenn Menschen sich sammeln, die alle dasselbe erlebt haben, die gemerkt haben, oh, Gott hat mir vergeben, die nicht mehr in ihrem alten Leben leben müssen. Und die haben sich ausgetauscht, wie großartig Gottes Handeln in ihrem Leben doch war und ist. Und eigentlich möchte man dann doch untereinander bleiben. Das Heilige, was man hat, bewahren und nichts mehr mit der Welt zu tun haben. Aber diese Gemeinde hier ist kein Hotel für Heilige. Sie ist ein Hospital für Sünder. Denn auch wenn Gott uns gerufen hat, wenn sich hier immer mehr Menschen versammeln, die vom Madensack zum Kind Gottes geworden sind, wir haben doch kapiert, dass wir Sünder bleiben, dass wir Hilfe brauchen. Und in dieser Gemeinschaft hier finden wir das. Darum sind wir nie zu einem elitären Club geworden, sondern ein Ort, an dem andere, die das noch nicht erlebt haben, das Gleiche erfahren können wie wir. Dass es einen Gott gibt, der mich heilt, der mich rettet, der mich bedingungslos gibt, der mir vergibt, sogar Sünder wie mir. Darum ist heute hier jeder willkommen. Ob alter Hase, der schon ewig lang mit Jesus unterwegs ist, oder jemand, der sagt, na, das mit dem Jesus, das habe ich irgendwie schon mal gehört, aber mehr nicht. Und alles, was dazwischen drin ist, auch. Jeder kann hier sein. Wir sind Gemeinde für alle Menschen. Wir leben Gemeinschaft für und mit allen Menschen. Was hat das jetzt alles mit diesem Bibelvers hier zu tun? Mit unserem Gemeindeziel der Gemeinschaft? Alles. Denn das, der Grund für unsere Gemeinschaft ist, dass Gott uns zu sich gerufen hat. Und damit unterscheidet sich das Wesen einer Gemeinde von allen anderen Gruppen und Vereinen, weil hier Menschen sind, die von Gott verändert wurden und sich das auch für andere wünschen. Und unsere Gemeinschaft hat ein anderes Wesen, einen anderen Grund als jeder andere Verein. Und von diesem Grund aus, wir sind alle von Madensäcken zu Kindern Gottes geworden. Können wir jetzt gucken, was ist das Wesen unserer Gemeinschaft? Also den Grund bitte im Hinterkopf behalten. Wir gucken jetzt, was ist das Wesen unserer Gemeinschaft, die wir hier leben und erfahren wollen. Wenn ihr mit Leuten euch unterhaltet über den christlichen Glauben, die nicht so viel damit zu tun haben, kommt man sehr schnell auf viele Dinge in der Kirchengeschichte, in der jüngeren Vergangenheit und leider auch in der Gegenwart, die Christen verbockt haben. Wo Christen schuldig geworden sind. Wo dann heißt es, ja, damals die Kreuzzüge. Und was war im Dritten Reich? Und was ist heute mit den Missbrauchsfällen? Und so weiter und so weiter. Und man kann sich nur hinstellen und sagen, ja, da gibt es nichts zu relativieren. Das ist eine traurige Wahrheit. Und es mag viele Vereine und Interessengruppen geben, die eine herausragende Gemeinschaft leben. Leider oft besser als die Gemeinschaft, die ich in vielen Gemeinden erlebt habe. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass das Wesen unserer Gemeinschaft etwas total anderes und auch höherwertigeres ist als jede von Menschen gemachte Gemeinschaft. Und dieses Wesen möchte ich mir jetzt mit euch ansehen, sozusagen den Idealzustand. Und von da aus können wir dann gucken, wie wir ganz praktisch da näher rankommen können. Das Wesen dieser göttlichen Gemeinschaft finden wir in den Versen 2 und 3. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. In diesen Versen stecken im griechischen Text vier Schlüsselworte, die man als Grundtugenden der Christusnachfolge bezeichnen könnte. Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe. Seht ihr, ne? Ne, seht ihr nicht? Demut, Sanftmut, Geduld und Liebe. Sie sind da ein bisschen versteckt. Die sind nämlich übersetzt. Jede Übersetzung interpretiert schon, darum habe ich auch genau diese Übersetzung gewählt, weil ich die hier richtig gut finde. Denn diese vier Begriffe, die übrigens auch ganz spannend zu den Früchten des Geistes in Galater 5 gehören, also natürliche Erträge eines Lebens als Christ sind, die sind hier drin. Und ich könnte über jeden dieser vier Begriffe eine eigene Predigt halten. Also muss ich hier Akzente setzen und mich auf die Aspekte beschränken, die für uns heute wichtig sind. Denn es soll ja heute in diesem Text darum gehen, wie wir uns die Gemeinschaft vorstellen, die in dieser Gemeinde hier herrscht. Nee, soll's nicht. Nicht wir stellen uns was vor. Es soll um die Gemeinschaft gehen, die Gott sich vorstellt, die Gott gerne hätte. Und so sind hier vier Aspekte. Nicht über andere erheben, freundlich gegenüber allen sein, einander ertragen, nachsichtig sein, Einheit und Frieden leben. Ursprünglich hatte ich vor, jetzt zu jedem dieser vier Begriffe so kurze Definitionen zu bieten und das dann praktisch zu übertragen. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, das schaffe ich nicht. Das ufert einfach aus und es frustriert, weil ich dann nichts richtig mache. Also konzentriere ich mich jetzt entweder auf ein oder zwei, das frustriert mich dann, wenn ich schon wieder nicht fertig werde, oder ich mache es mal ganz anders. Und dafür habe ich mich entschieden. Ich möchte euch jetzt eine Geschichte erzählen. Ich möchte euch eine Gemeinde schildern, in der diese vier Werte gelebt werden. Ähnlichkeiten mit mir bekannten Gemeinden sind rein zufälliger Natur und nicht beabsichtigt. Es sind nicht nur wir, das sind wirklich mal die Zusammenschau aus ganz vielen Dingen, die ich erlebt habe. Und mal gucken, wie würde eine Gemeinde aussehen, wo diese vier Werte wirklich gelebt werden. Als Szenario habe ich mir eine Mitgliederversammlung ausgesucht. Mitgliederversammlungen sind so ein Mikrokosmos für sich. Da kommen alle Gemeindemitglieder zusammen, um je nach Gemeindekultur Gemeinschaft zu haben, Informationen auszutauschen, zu diskutieren, zu streiten, sich zu informieren, Leben zu teilen. Und Mitgliederversammlungen sind ein Ort, an dem Gemeinden dem Himmel ganz nahe kommen können. Oder dem Ort auf der anderen Seite. Ich habe als Inspektor Mitgliederversammlungen von etwa 15 Gemeinden erlebt. Mich schockt nichts mehr, im Guten wie im Schlechten. Und ich lade euch ein, euch darauf einzulassen. Lehnt euch zurück und geht mit mir auf die Reise in eine Mitgliederversammlung. In unserer Mitgliederversammlung heute geht es nach Andacht und dem üblichen anderen Gedöns um das Thema Mitarbeit. Die verschiedenen Arbeitsbereiche sollen sich vorstellen und sagen, wo sie denn Bedarf hätten, dass sie noch Mitarbeiter bekommen. Und wie üblich treten die Leiter der Bereiche ganz unterschiedlich auf. Ja, es gibt die einen, die ehrenvollen Bereiche. Das ist so die Kinder- und Jugendarbeit, die Gemeindeleitung, das Missionsteam. Die Bereiche, bei denen man innerlich sagt, oh, wenn ich groß bin, dann will ich da auch mal mitmachen dürfen. Ja, das wird als Ehre erlebt, wenn man angesprochen wird, ob man in der Gemeindeleitung mitmachen darf. Verantwortung übernehmen, Menschen zum Glauben führen. Jede Gemeinde hat solche Arbeiten, die besonders gut angesehen sind, bei denen man erst ab so einem gewissen Heiligkeitsgrad mitmachen darf. Und dann gibt es da die Bereiche, die eher so beschämt auftreten. Das Putzteam, die Leute, die Kaffee kochen. Die, die beim Gemeindefest abwaschen. Ja, die Arbeit muss gemacht werden, das ist wichtig, aber die keiner gerne macht. Und indem man auch die Leute parkt, die man woanders nicht so wirklich verwenden kann. Ja, abwaschen kriegt doch irgendwie jeder hin, ne? Und das sind dann auch die, die eher dastehen. Ja, ihr wisst ja, der Putzplan muss wieder gefüllt werden und wir bräuchten dringend nochmal Unterstützung. Aber an diesem Abend passiert was anderes. Da steht ein Mann auf, um die 40, angesehen, ein echtes Vorbild, Mitglied der Gemeindeleitung, jahrelanger Jungscharleiter. Jetzt leitet er die ganze Kinderarbeit im Gottesdienst, hält Glaubensgrundkurse, eine echte Säule der Gemeinde. Und der steht auf und sagt, hier, liebe Leute, ich muss euch noch was erzählen. Letzte Woche ist Gerda krank geworden und ich musste in der Küche einspringen beim Kaffeekochen. Habe gedacht, na gut, komm, ist ja kein Problem. Aber das war eine ganz wichtige Erfahrung für mich. Ich war nach diesem Dienst fix und fertig. Ich war vollkommen am Ende. Das war echt anstrengend und echt intensiv. Und ich habe immer gedacht, das macht man so nebenher. Aber jetzt habe ich am eigenen Leib erfahren, was für einen Wahnsinnsjob die Leute da machen. Und ich habe mir gedacht, nee, das muss ich unterstützen, weil das ist so wichtig. Ich würde da gerne regelmäßig mitmachen. Aber dafür bräuchte ich jetzt jemanden, der meinen Kindergottesdienst übernimmt. Ich packe das nicht mehr beides auf einmal. Und ich würde mich gerne da auf die Küche konzentrieren. Entsetztes Schweigen in der Versammlung. Nach einigen Momenten merkt man aber, wie die Stimmung kippt. Die Leute reden durcheinander, nehmen auf einmal neu wahr, wie wichtig die unterschiedlichen Dienste sind. Erst neulich gab es in der Gemeinde eine Predigt über 1. Korinther 12, das mit dem einen Leib und viele Glieder und jeder hat Aufgaben und alle haben fromm genickt. Ja, ja, so ist das ja. Und jetzt in dieser Mitgliederversammlung wird das Wort Gottes auf einmal aktuell. Und die Leute kapieren, das ist wirklich so. Und während die sich noch alle da ganz angeregt diskutieren, wie man da was neu aufteilen könnte, jenseits dieses Trubels, dieser sachlichen Gespräche, können wir zwei ältere Geschwister beobachten, Bertha und Gustav. Bertha und Gustav sind beide über 70 Jahre alt und beide schon seit 60 Jahren in der Gemeinde. Die sind beide mehr oder weniger gleichzeitig in den Jugendkreis gekommen und seit 57 Jahren mögen sie sich nicht. Also, sie mögen sich gar nicht. Man sagt ja nicht, sie hassen sich, sowas sagt man unter Christen nicht, aber sie mögen sich wirklich überhaupt nicht. Irgendwas ist da wohl mal vorgefallen, kann sich kein Mensch dran erinnern, aber 57 Jahre sind eine lange Zeit, um eine gegenseitige Aversion aufzubauen und zu pflegen. Die kennen sich durch und durch. Und wenn Gustav den Mund aufmacht, verdreht Bertha schon innerlich die Augen, weil sie genau weiß, was jetzt wieder kommt. Und wenn sie irgendwann, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, die beiden, ja. Trotzdem merkt man es in der Gruppe kaum. Klar, wer die beiden kennt, der merkt sofort, dass die zwei nicht mehr beste Freunde werden. Aber sie vergiften die Atmosphäre nicht. Sie streiten nicht öffentlich. Sie reden noch nicht mal schlecht übereinander, wenn der andere nicht da ist. Man wird es nie erleben, dass die mal nach dem Gottesdienst zusammen einen Kaffee trinken. Die setzen sich auch immer an die meist entfernten Punkte des Gottesdienstes, ja? Also möglichst viel Distanz. Aber sie bekommen es hin, sich mit Respekt und Anstand zu begrüßen und zu verabschieden. Und wenn der eine ein Gebetsanliegen weitergibt, was wirklich wichtig ist, dann kann es sogar passieren, dass der andere dafür betet. Immerhin. Sie ertragen den anderen mit all seinen Macken und Nervigkeiten in Liebe. Mit so viel Liebe, wie sie eben gerade so aufbringen können. Während wir die beiden beobachten, hat sich die Mitgliederversammlung einem neuen, sehr konfliktreichen Thema zugewandt. Der musikalischen Ausgestaltung der Gottesdienste. Die Gemeinde hat dann nämlich gerade eine gewisse Neuausrichtung erfahren. Es war möglich, durch eine Erbschaft eine neue Musikanlage zu kaufen. Das wurde dann auch gemacht und die hat manche Menschen voll motiviert, dass da auf einmal ein echtes Mischpult dasteht, dass sie auf einmal bei der Musik mitmachen. Und da ist die Gemeinde unendlich dankbar für. Aber jetzt spielen die immer so ein modernes Zeug. Meistens auf Englisch. Es gab jetzt schon drei Gottesdienste hintereinander, wo kein einziges deutsches Lied mehr gesungen wurde. Und diese Musikanlage, die ist echt immer laut und die haben das alte Harmonium von Tante Erna, was sie vor 40 Jahren gespendet hat, das haben die einfach verschenkt, weil es keinen Platz mehr hatte, weil da jetzt dieses Mischpult steht. Und ganz viele tolle Lieder, womit gerade die älteren Geschwister so viel Geschichten verbinden, die kommen eigentlich gar nicht mehr vor. Aber es ist keine Sache alt gegen jung, weil auch die Jungen haben Redebedarf. Die einen, die stehen total auf Hillsong, ja, und würden am liebsten direkt die nächste Lightshow-Anlage einrichten. Dafür bräuchten sie allerdings noch eine Erbschaft. Da ist aber gerade nicht zu sehen. Die anderen aber, die befürchten diese ganzen neokarismatischen Kram, die sehen das sehr kritisch und befürchten, dass die bald schon damit anfangen, Fahnen zu schwingen im Gottesdienst. Ja? Sie mahnen immer wieder an, dass es doch nicht um Gefühl oder um Show geht, sondern um Jesus, sein Wort und die Ausrichtung auf ihn. Tiefe Texte, nett und schlicht begleitet, auf Deutsch natürlich, dass man auch versteht, was man da singt. Klassiker, ne? Und es wird hitzig. So manche Gemeinde ist an so einer Diskussion schon zerbrochen. aber nicht diese Gemeinde. Denn allen wird klar, es geht hier nicht um mich, um meine Sehnsucht, um meine Befindlichkeiten, sondern um Gottes Sache. Und so bewegt sich die Diskussion bald weg von dem, was die anderen alles falsch machen, sondern es wird darum gerungen, wie man die Menschen unserer Zeit mit dem Evangelium am besten erreichen kann, in unserem Gottesdienst, wie man andere Menschen näher zu Gott führen kann. Und man merkt schnell, in der Sache werden sich die Lager nicht einig. Und viele Fragen sind auch nicht geklärt am Ende dieser Mitgliederversammlung. Die Gemeindeleitung weiß, dass da noch einiges an Gesprächen und Schlichtung nötig ist. Aber eine Sache ist passiert, man versteht den anderen auf einmal. Und jemand steht auf und sagt, hier, ich glaube, ich habe das echt verstanden, wie lieblos ich da war. Ich muss euch da um Vergebung bitten. Das war nicht gut, wie wir das gemacht haben. An dem Punkt beendet der Leiter die Diskussion. Man ist die ersten Schritte weitergekommen, man hat sich mehr verstanden und da wird es jetzt noch einiges an Arbeit gehen. Die Mitgliederversammlung endet dann mit einem persönlichen Austausch und Gebet füreinander und die Stimmung erholt sich sehr schnell. Man lacht, man scherzt, man macht so den ein oder anderen Running Gag, weil manche Leute halt immer wieder dieselben Sachen erzählen oder falsch machen. Gerda hat schon wieder ihr Portemonnaie verloren und ist wiedergefunden und dankt für Gottes Eingreifen. Und trotzdem werden sie in Liebe getragen, mal mehr, mal weniger ernst genommen und es wird für sie gebetet. Und so geht man müde, aber doch motiviert und gestärkt nach Hause. Was soll diese blöde Geschichte in einem Gottesdienst? Was hat denn das jetzt bitte mit einer Predigt zu tun? Ich hätte ohne Probleme euch die Wortstudien zu den griechischen Worten tapeno phrysinae, prato praotes, makrotymia und agape präsentieren können. Finde ich brutal spannend. Ja, habe ich mit einer großen Freude gemacht. Hätte dann sagen können, ja, in der antiken Welt waren die Worte so gefüllt, heute dann vielleicht so. Und ich vermute, keiner von euch hätte sich danach daran erinnert. Wenn ihr morgen auf der Arbeit euch noch an Gustav und Bertha erinnert und wie sie miteinander umgegangen sind, wenn ihr noch über die Musikdiskussion schmunzelt und wenn ihr noch wisst, ja, wie diese Leute miteinander umgegangen sind, dann habt ihr verstanden, habt ihr im Herzen, was Gott sich unter Gemeinschaft vorstellt. Es waren einfach nur diese vier Begriffe ein bisschen ausgeschmückt. Wo stehen wir? Wie sieht es bei uns aus damit, dass wir uns nicht übereinander erheben, dass wir uns in Liebe ertragen, Friede und Einheit suchen und leben, freundlich zueinander sind? Die kurze Zeit, die ich jetzt hier in Diesbeck bin, glaube ich zu erahnen, dass wir auf einem richtig, richtig guten Weg sind. Dass sich da schon ganz viel von Gottes Geist in unserer Gemeinde Bahn gebrochen hat. Dass es bestimmt auch noch Luft nach oben gibt, sich nach diesen Dingen auszustrecken, um das Ziel zu erreichen, das Gott mit dieser Gemeinschaft hat, womit wir beim letzten Punkt für heute sind. Paulus strebt in seinem Text ja auf den Höhepunkt zu, den wir in Vers 6 finden. Nach der ganzen Aufzählung mit den vielen Einsern, also eine Taufe, ein Leib und so weiter, kommt er zur Aussage, es ist ein Gott und Vater von uns allem, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Durch uns wird Gottes Herrschaft sichtbar. Durch unsere Gemeinschaft scheint Gottes Herrschaft in diese Welt. Jesus ist nicht nur dein Herr. Er ist nicht nur der Herr dieser Gemeinde. In Jesus ist das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf dieser Erde endgültig angebrochen. Aber die Welt weiß es nicht. Und ich befürchte, dass sogar wir als Kinder Gottes das nicht immer präsent haben. Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Das singt die Christenheit seit mehreren hundert Jahren. Weißt du das, dass Gottes Herrschaft jetzt hier schon Realität ist? Und diese Herrschaft soll sichtbar werden, weil sie die Kraft hat, diese Welt zu verändern, zum Guten zu verändern. Und Gottes Weg, diese Herrschaft bekannt zu machen, sind wir. Jeder einzelne Christ, aber vor allem auch seine Gemeinde. Die Gemeinschaft, die er gestiftet hat, weist auf seine Herrschaft hin. Es klingt auf den ersten Blick erstmal ganz seltsam, aber auf dem zweiten ist es doch ganz logisch. Wenn die Menschen sehen, wie wir miteinander umgehen, was für ein Geist hier bei uns herrscht, dann sehen sie daran, wie Gottes Herrschaft aussieht. So ganz anders, als sie dachten. Deutlich großartiger. So läuft das bei uns. Wir gehen liebevoll miteinander um. Wir ertragen den anderen manchmal auch, voller Liebe und Nachsicht. Wir sind freundlich zueinander, egal wie es uns gerade geht. Wir ziehen an einem Strang. Wir erheben uns nicht übereinander, sondern achten den anderen höher als uns selbst. Und der Friede Gottes regiert. Hier. Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Nee, das ist wahr. Das ist Realität. Weil Gott diese Gemeinschaft gestiftet hat. Er hat das alles in uns hineingelegt. In dich und in mich. Er hat all diesen guten Werke schon längst gemacht. Wir müssen die als Gemeinde nur noch rauslassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber von so einer Gemeinschaft, da will ich gar nicht mehr weg. Du etwa? Was können wir tun, um Gottes Herrschaft hier durch unsere Gemeinschaft noch mehr sichtbar zu machen? Amen.